Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Heute besucht uns ein Autor und er hat wirklich sehr, sehr, sehr viele Interessen, die er akribisch verfolgt und dann darüber schreibt. In den letzten Jahren vor allem über Tiere, aber auch über die Glühbirne, die Poller im Straßenverkehr, über Wirtschaft, Sibirien oder das Spazierengehen gibt es große Essays und ganze Bücher. Vieles davon findet seinen Ort in Kolumnen in der Berliner Taz seit über 40 Jahren oder im Blog Hier spricht der Aushilfshausmeister. Ich freue mich auf ein Gespräch mit Helmut Höge. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Herr Höge, hier spricht der Aushilfshausmeister. Was machen Sie denn als Aushilfshausmeister bei der Taz?
Vor allen Dingen kümmere ich mich um ganz viele Pflanzen. Die sind eigentlich ja, gehören allen sozusagen der Taz und die werden dann, das hatte zur Folge, dass die, was weiß ich, manchmal dreimal in der Woche gegossen werden und dann drei Wochen nicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich kümmere mich darum.
Das Gärtnerische.
Ja.
Mhm. Wie sind Sie zu dem Job gekommen? Aushilfshausmeister. Für einen Blog ist das natürlich ein toller Titel. Hier spricht der Aushilfshausmeister.
Der ist nicht von mir, der Titel. Aber dazu gekommen bin ich, weil ich Schulden bei der Taz hatte nach einer Recherchetour an der Küste entlang nach der Wende. Und dann haben die gesagt, wie kannst du nicht mehr schreiben, damit das wieder runterkommt? Und dann habe ich gesagt, oh, dann stapeln sich die Artikel nur noch mehr. Und dann haben sie mich gefragt im Sommer, der Hausmeister macht Urlaub, weil er Kinder hatte. Im Sommer kannst du ihn vertreten. Und so bin ich dann dabei geblieben, weil der Hausmeister dann Betriebsratsvorsitzender wurde.
Ein ernster Hintergrund für einen schönen Job und einen schönen Blog. Wenn man Texte unseres Gastes Helmut Höge liest, dann erfährt man vieles, was man vielleicht nie wissen wollte, was aber so viel Kraft und Sog entfaltet, dass man es dann doch unbedingt erfahren will. Zum Beispiel, warum Igel manchmal sturzbetrunken sind oder dass Clownfische von Weiblein zu Männlein mutieren und womöglich für die Genderforschung taugen können. Oder dass man Schweine vor Gericht stellt. Herr Höge, fangen wir mal mit den Schweinen an, denen offenbar der Prozess gemacht wurde. Wie das?
Ja, die wurden richtig im Mittelalter und in Amerika noch später, nicht Schweine, aber Tiere, vor Gericht gezerrt, weil sie irgendwas verbrochen haben, zum Beispiel ein Kind getötet oder verletzt, bei Schweinen jetzt. Und man warf ihnen eben unmoralisches Verhalten vor und hat sie dann gehängt oder ertränkt, wie auch immer. Also auch wie bei den Menschen damals im Mittelalter. Und ja, die wurden teilweise sogar angezogen, damit sie vor Gericht einen guten Eindruck machen. Hatten auch einen Anwalt. Und wenn sie einen guten Anwalt hatten, wurden sie auch mal ab und zu mal freigesprochen.
Hängt das Schwein, also dieser böse Spruch bekommt eine ganz andere Bedeutung dann. Aber Sie sagen, Sie haben sogar einen Anwalt gekriegt. Also wie verteidigt man denn ein Schwein?
Indem man zum Beispiel den Opfern Leichtfertigkeit oder Quälerei vorwirft. Also dass sie das Schwein gequält haben und das arme Tier hat sich gewehrt. Das wäre zum Beispiel ein Verteidigungsgrund. Oder bei anderen Tieren, das liegt in der Natur, das muss man dann in Rechnung stellen. Ihr habt selber Schuld.
Und das Schwein dann angekleidet vor Gericht und ja, dann muss man ja jedes Grunzen irgendwie mitdeuten. Oder wie ist sowas gelaufen?
Nein, das wird übrigens heute ja wieder gefordert, dass man im Namen von Tieren, von Flüssen, von Bergen spricht. Und auch von Tieren, dass sie Anwälte haben. In der Schweiz gibt es auch einen Tieranwalt. Der hat dann für das Schwein gesprochen.
Jetzt sind wir wie in einer richtigen Helmut-Höge-Kolumne vom Mittelalter bis in die Jetztzeit gekommen, über die Tiere vor Gericht. Gucken wir noch mal vor die Haustür, Herr Höge. So sturzbetrunkene Igel, wie passiert sowas?
Dass die Bierfallen von Schnecken leer trinken, die Näpfe, die da aufgestellt wurden mit Bier. Dadurch sind sie dann etwas betrunken und werden leicht Opfer im Straßenverkehr.
Ach so, und dann liegen sie da so am Gulli und schlafen ihren Rausch aus.
Ja.
Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, passiert aber auch anderen Tieren. Eichhörnchen zum Beispiel, das ins Wohnzimmer geht. Und Likörbohnen, Pralinen mit Alkohol gefüllt ist und dann betrunken, etwas besinnungslos auf dem Rasen liegt.
Was ist denn zurzeit Ihr Lieblingsvieh und warum?
Mein Lieblingstier.
Entschuldigung? Was denn zurzeit Ihr Lieblingstier ist und warum?
Mein Lieblingstier zurzeit sind Lemuren. Und zwar, das sind ja Affenverwandte, Halbaffen. Und im Ostberliner Tierpark geht man in das Gehege. Und dann kann man sich da auf eine Bank setzen und dann kommen die an und sind irgendwie sehr rücksichtsvoll, also sehr gut erzogen, im Gegensatz zu Affen, zu denen ich nicht ins Gehege gehen würde, weil die einem dann die Brille wegnehmen und alles Mögliche wegnehmen. Und man muss es sich mühsam wieder erhandeln, zurückhandeln oder sogar, dass sie es kaputt machen. Während die Lemuren, die gehen auch an Kinderwagen und nehmen da irgendwelche Spielzeug, gucken sich das an und legen es wieder hin.
Es ist viel, was Sie da immer zusammentragen. Also neue Forschungsergebnisse, historische Bezüge, aber eben auch immer viel eigene Beobachtung und alles geschrieben, ich sag mal, aus dem Blickwinkel des schweifenden Amateurs und Liebhabers entstehen solche Essays, aber immer auf der Basis ordentlich studierter Fakten. Wie gehen Sie eigentlich vor? Also schon bei der Auswahl, welches Tier drankommt und welches erstmal draußen bleiben muss?
Bei meiner zweiwöchentlichen Taz-Texten, da gehe ich so vor, dass mich, wenn ich auf einen Bericht stoße von irgendeinem, sagen wir mal, Waldrapp, dann recherchiere ich ein bisschen und eventuell gibt es auch Bücher über das Tier und dann schreibe ich so einen Taz-Text. Aber für meine Buchreihe, das sind alles Tiere, die ich persönlich kennengelernt habe, ein oder zwei oder mehrere Exemplare, da geht das anders, wobei ist mir um das, nicht nur, weil ich sie persönlich kennengelernt habe, sondern generell in der Biologie ist die Artforschung, die Erforschung der Arten ist eigentlich am Ende. Es geht jetzt um Individuen, weil man entdeckt hat, ja, wenn wir, was weiß ich, über eine Art alles Mögliche wissen, dann ignorieren wir, dass sie alle ganz unterschiedlich sind. Der eine ist wütend, cholerisch, der dritte, der zweite ist ängstlich, der dritte ist mutig und so weiter.
Dann geht's in die Verhaltensforschung. Nun sind Sie ja ein unglaublich belesener und viel suchender und hart recherchierender Autor. Aber gibt es manchmal auch Ärger so mit den, ich sag mal, den richtigen, den studierten Fachleuten, den Uniprofs, wenn sie da plötzlich bei Höge sowas lesen wie Transgender, bei Barschen oder so?
Nein, wenn das, also es kommt vielleicht mal vor, dass jemand sagt, hier, da haben Sie aber zum Beispiel bei einer Bildunterschrift, das ist kein Kormoran, sondern was weiß ich, oder kein Weißbrustkormoran, sondern ein, was weiß ich. Das ist ja auch gut, wenn da eine Korrektur kommt, aber sonst hab ich von Biologen noch nie, die nehmen es vielleicht auch gar nicht zur Kenntnis. Mhm. Ich habe nur jetzt zum ersten Mal für diese Flughundebüchlein dann mal Lob gekriegt. Mhm. Und zwar deswegen, weil wenn man das sind Biologen, die sich auch um die Individuen mehr als um die Arten kümmern. Wenn man da ins persönliche Tier, in das Einzelne, über das einzelne Tier was sagt, dann begrüßen die das und man nimmt dann Bezug auch auf Literatur, die nicht unbedingt wahrnehmen, zum Beispiel Romane.
Mhm. Deswegen auch immer Filmtipps und Literatur dabei. Sie selber sind schon mit vielen Tieren groß geworden als Kind. Schließt sich da ein Kreis? Also kommt Helmut Höge zu den Themen der eigenen Kindheit zurück, weil Sie da so viele Tiere hatten?
Ja, ich hab da als Kind auch eigentlich nur Tierbücher gelesen und wir hatten in der Familie immer Tiere. Und das denke ich manchmal auch, dass ich da wieder anknüpfe.
Also Sie hatten Vögel, Fische, Enten, Katzen, Hunde. Habe ich noch irgendwas vergessen?
Ja, ganz viel. Kaninchen.
Kaulquappen.
Kaulquappen, Schildkröten.
Hat die alle Klein Helmut angeschleppt? Es war ein Künstlerhaushalt, da hat man vielleicht viel Freiheit.
Ja, also meine Eltern waren sehr tierlieb, die haben da nie was gegen gehabt. Außerdem hatte ich zwei Kinderzimmer und konnte dann immer ein Kinderzimmer für die Tiere nehmen.
Für den Zoo.
Für den ich bin nach der Schule immer ins Überseemuseum gegangen, die kannte ich, ein Aquarium, und die haben mir oft was geschenkt. Zum Beispiel ein Terrarium mit Eidechsen oder Fische manchmal oder eine weiße Ratte, die eigentlich verfüttert werden sollte.
Und die Eltern haben die weiße Ratte toleriert in Bremen.
Ja, die war, da wohnten wir schon auf dem Land. Dann, die war dann frei. Die lebte auf einer Insel, konnte aber als, im Gegensatz zu Meerschweinchen und Kaninchen, konnte die schwimmen.
Ein Lebensziel, das haben Sie vorab einem Kollegen verraten, und es liest sich auch aus manchen Kolumnen heraus, ein Lebensziel, Herr Höge, von Ihnen ist es, sich mit allem zu beschäftigen, was es überhaupt gibt. Darüber reden wir noch. Ich habe mich erstmal gefragt, was will ein Mensch mit solchen inneren Plänen, sich mit allem beschäftigen, was es überhaupt gibt? Was will dieser Mensch als kleiner Junge werden? Wo sieht er sich?
Ich wollte, glaube ich, Zoodirektor werden. So à la Bernhard Schimek.
Hat es irgendwann mal geklappt? Also nicht Direktor?
Nee, aber da hätte ich Biologie studiert. Ich bin ganz froh, dass ich Sozialwissenschaften studiert habe, weil Biologie ist sowas von öde.
Warum?
Ja, weil das so streng, was man da alles lernen muss, was mich gar nicht interessiert. Ich habe einem Freund, meinem Mitbewohner, bei der Biologiearbeit geholfen. Das war Genetik, das war furchtbar dumme Arbeit. Ich habe tagelang die unfruchtbaren Männchen von Drosophila-Fliegen mit der Pinzette rausgesucht und getötet, weil die Läuse hatten. Und damit die seine Kultur nicht unfruchtbar ausstirbt.
Schreiben ist schöner, höre ich daraus. Helmut Höge, Jahrgang 1946, hat Sozialwissenschaften studiert, ist voll durch die 68er Jahre gegangen, hat als Rinderpfleger in verschiedenen Landwirtschaften in Ost- wie in Westdeutschland gearbeitet und ist seit 1980, seit über 40 Jahren, Kolumnenautor bei der Taz. Und Herr Höge, ich möchte noch kurz bei den Tieren bleiben. Sie sind wohl längere Zeit mit einem Pferd über Land gezogen, von Bauernhof zu Bauernhof, und haben dann dort gearbeitet, so als Wanderarbeiter. Warum das?
Ich glaube, die meisten Sachen, die ich gemacht habe, die hatten keinen Plan. Ich wohnte mit Leuten von der Wohngemeinschaft in Bremen, sind wir aufs Land gezogen, und dann haben wir uns Pensionspferde geholt, und dann habe ich aus einer Laune heraus mir einen Fohlen gekauft. Und als es dann da war und größer wurde, habe ich gedacht, ich kann dieses arme Tier doch nicht sein Leben lang auf so einer blöden viereckigen Weide ohne Baum, das war in der Wesermarsch, ohne Baum und Strauch halten, die wird ja völlig blöde. Ich muss ihr jetzt die Welt zeigen. Und das traf sich gut, weil meine Mitbewohner anfingen, so ein bisschen Alternativlandwirtschaft zu machen, biologisch. Und ich dachte, nein, wir müssen erstmal die normale Landwirtschaft kennenlernen, bevor wir da irgendwie was gravierend anders machen, weil wir gar keine Ahnung hatten.
Und dann mit dem Pferd von Bauernhof zu Bauernhof und dort gearbeitet.
Ja, und dann habe ich eine Satteltasche mir gebaut und genäht und bin dann losgegangen in Richtung Südwest, wenn man so will, und bin aber gleich im nächsten Dorf bei einem ganz netten Bauern ein Jahr hängen geblieben, sozusagen.
Und dann darüber geschrieben. Sie hatten ja lange studiert, Sozialwissenschaften und vieles drumherum. Ich habe mich gefragt, wenn da so ein junger Mann kommt, der ein Pferd führt, sie sind nämlich nicht geritten, und kommt da an den Bauernhof nach Arbeit fragend, ob da nicht man nicht sofort der totale Exot ist.
Nein, das war im Gegenteil. Ich wäre Exot gewesen, wenn ich alleine mit praktischer Kleidung und so weiter und vielleicht etwas verwildert, weil man unterwegs ist und nass wird und so weiter und dreckig. Die Bauern waren alle verhinderte Pferdebesitzer. Und es gab Dörfer in der Eifel oder so, wo ich die Wahl hatte bei drei Bauern. Und dann habe ich mich für die mit der besten Weide oder dann, als es kälter wurde, mit dem besten Stall entschieden.
Letztlich ging es ums Kennenlernen des Landlebens, wie das einfach so ist, hartkörperlich arbeiten. Und Sie haben dann ja wieder drüber geschrieben. Und was sehr interessant ist, Sie haben das in Westdeutschland und in Ostdeutschland gemacht, sind nach dem Mauerfall schnurstracks, so klingt es zumindest, zu einer LPG gewandert und haben dann bei einer LPG gearbeitet, statt beim privaten Bauernhof. Wie war das? Das muss ja ziemlich anders gewesen sein.
Also ich wollte schon früher mal auch in der Landwirtschaft im Osten arbeiten, bis hin nach Russland. Das ging aber nicht, weil das geht theoretisch, wenn man eine Landwirtschaftsausbildung hat, dann gibt es da einen Austausch. Ja, und mit einer Freundin dann sind wir einfach über Land gefahren und dann haben wir einen Traktoristen am Wegrand gefragt, wo ist der Weg zur nächsten LPG, zu ihrer, zu seiner LPG, und dann waren die ganz froh, das haben uns sofort positiven Bescheid gegeben, weil sie Angst hatten, dass die Leute, ihre Mitarbeiter im Westen bleiben oder im Westen abhauen. Das war ja im November, also kurz nach dem Mauerfall.
Aber eigentlich wollten sie über das Leben dann im Osten das kennenlernen, oder wie?
Die Landwirtschaft, ja.
Springen wir mal ein bisschen zurück. Springen wir mal zurück zum ganz jungen Helmut Höge, zum Teenager Helmut Höge. Der ging als junger Mann nach Schweden und wurde Seemann. Warum das?
Nee, ich habe bei Happach auf einem Happach-Lloyd-Schiff gearbeitet und ich war schon gemustert und deswegen musste ich wieder von Bord in Hamburg. Ich bin also nur von Hamburg nach Bremen und von Bremen nach Hamburg gefahren mit einem großen Schiff, was eigentlich nach Amerika ging. Da wollte ich auch hin. Und ich bin dann wegen der Bundeswehr nach Schweden gegangen und wollte da ein Schiff, habe ich aber nicht gekriegt. Mhm. Und da bin ich dann nach West-Berlin und habe hier dann im Kinderheim gearbeitet.
Ja, was mich wundert, wenn ein junger Mann in den 60ern, 70ern verweigern wollte, dann ging er doch nach West-Berlin. Da wurde man nicht eingezogen. Warum wollten Sie ganz nach Schweden? Das ist doch ziemlich umständlich, um der Sache auszuweichen.
Ich habe mich da gar nicht drum gekümmert, weil ich habe zu der Zeit bei der US Air Force gearbeitet, auf so einer kleinen Radiostation. Und wollte eben dann nach Amerika, um da zu studieren, in Kalifornien, Santa Barbara. Und da habe ich gedacht, nee, verdinge ich mich an Bord eines Handelsschiffes.
Also gar nicht überlegt, dass man das Verweigern des Wehrdienstes einfacher
hätte
haben
können? Doch, das
wusste
ich natürlich. Um mich herum haben ja alle verweigert und das war furchtbar schwierig. Die haben dann Tabletten genommen und 3 Tage sich besoffen, damit sie irgendwie völlig fertig zur Musterungskommission und alles Mögliche haben die gemacht. Das war damals noch nicht so einfach. Die Kommission, das waren schon eine harte Burschen aus Militär.
Ja, Sie haben dann ganz schön nach dem Prozess durchgestanden, den Wehrverweigerungsprozess mit Strafe, mit Geldstrafe. Wenn man da verurteilt wird, Entschuldigung, ich habe mich schlicht gefragt, wohin geht das Geld dann?
Das Geld?
Ja, wenn man da verurteilt wird, Strafe
zahlen
muss.
Also meine Verurteilung war ja auf Bewährung. Das ist ja nichts, es sei denn, man lässt sich was zu Schulden kommen. Mhm. Und das Geld ging an den Bundesverband für Bundeswehrangehörige oder sowas. So. In kleinen Raten. Das hat mir auch nicht groß wehgetan.
Wir sind in den 60er Jahren mit unserem Gast, mit Helmut Höge. Und dann haben Sie vieles studiert, vor allem Sozialwissenschaften an der Uni, obwohl Sie gar kein Abi hatten, aber offenbar prominente Förderer, wie zum Beispiel den marxistischen Sozialphilosophen Alfred Sohn-Rethel. Wie geht das? Kommt Helmut Höge ohne Abi und will studieren und möglichst alles?
Es war einfach damals eine andere Situation. Also ich wohnte am Wannsee und wir haben zusammen mit den Steglitzern einen Kinderladen gemacht, weil wir Kinder hatten.
Voll 68,
ja,
Kommune und Kinderladen.
Und dann haben die Frauen, die haben dann uns Männer vorgeworfen, das hat doch keine Perspektive, Kinderladen und so weiter. Und dann haben wir gedacht, Perspektive, dann gehen wir an die PH und werden Lehrer, so naiv. Und sind dann auch an die PH gegangen und dann war es so, dass uns der Psychologieprofessor gleich eine Tutorenstelle gegeben hat. Also bevor ich überhaupt ein Seminar gemacht, da war ich schon Tutor. Und nicht nur ich, sondern 50 Leute. Aber das Geld ging dann an die Rote Zelle PH. Wir haben da kein Geld persönlich für bekommen. Und irgendwann habe ich gemerkt, nein, ich will gar nicht Lehrer werden. Ja. Und bin zur FU gewechselt.
Und das waren aber schon sehr, sehr andere Zeiten, von denen Sie da erzählen. Linke 68er-Zeiten. Helmut Höge ist unser Gast. Früh hat er vom Leben geschrieben und lebt seitdem vom Schreiben. Seit 1980 ist er Autor und Tierexperte der Taz, der Berliner Tageszeitung. Seit 1980. Die Kolleginnen und Kollegen, die kennen das Blatt gar nicht ohne Sie, oder?
Die kennen das Blatt nicht ohne mich?
Nee.
Doch, ich spiele da keine große Rolle in der Taz.
Och, machen Sie es nicht so bescheiden. Sie haben immer noch Ihren Schreibtisch.
Als freier Autor, ich habe ja auch für viele andere Zeitungen oder selber eigene gemacht. Oder ich habe auch noch eine Kolumne in der Jungen Welt seit 20 Jahren oder so. Ich bin da relativ bescheiden in der Taz.
Sie haben da für viele Zeitungen geschrieben, also unter anderem für Enzensberger und für die Zeit und für die Frankfurter Rundschau. Ich frage mich, wie sind Sie eigentlich überhaupt zur Taz gekommen? Denn Sie wollten sie ja eigentlich verhindern.
Ja, also ich habe damals für die Stadtzeitung Pflasterstrand in Frankfurt ab und zu gearbeitet, weil ich wohnte in Oberhessen auch, war dann auch ab und zu in Frankfurt und noch für so ein linkes Nachrichtenmagazin, für unterbliebene Nachrichten hieß das. Und wir waren dann auf diesem Tunix-Kongress, wo so die undogmatische Linke sich getroffen hat. 78 im Januar. Und da hat eine Gruppe eben vorgestellt, wir haben den deutschen Herbst, die Repression, der Staatsapparat ist allgegenwärtig, wegen RAF vor allen Dingen.
Also das war der heiße Herbst, die Entführung von Schleyer und die RAF, die einfach die Diskussion in dem damaligen Deutschland, Westdeutschland bestimmte.
Ja.
Und in diesem Klima wurde die Taz gegründet.
Ja, die hatten vorher, während in diesem Klima und haben gesagt, die Stadtzeitung reicht nicht, wir brauchen eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen, weil die Meinung ging, dass alle Zeitungen gleichgeschaltet sind, was die Linke betrifft. Und haben das Projekt dann vorgestellt und in dieser Arbeitsgruppe auf diesem Kongress in Berlin waren wir, sag ich mal, die wir aus Stadtzeitungen kamen, dagegen, weil wir meinten, dann gehen alle Stadtzeitungen ein, was auch passiert
ist. Dass es sich zentralisiert dann und die verschwinden.
Genau, und dann der zweite Kritikpunkt war West-Berlin. Das hatte zwar nur Steuergründe, Berlin-Subventionen, aber es schien uns nicht der richtige Ort, sondern wenn, dann Frankfurt, weil da war eigentlich durch die Frankfurter Schule der Hort der linken Gedankenbildung und Theoriebildung.
Also Sie wollten sie eigentlich verhindern mit Kollegen zusammen, aber stattdessen, also was man nicht verhindern kann, die Taz wurde ja gegründet, da heuert man dann an und bleibt für immer.
Nein, also das Verhindern war ja nur, dass ich votiert habe, dass die Stadtzeitungen weiter bestehen sollen und verstärkt werden sollen und noch, wo in einer Stadt was fehlte, noch eine gegründet wird. Ja, ich war dann wieder auf dem Land und dann bildeten sich da hier in Berlin die Redaktionen und dann waren zwei Freunde von mir, wurden Redakteure in der Kultur und die haben dann manchmal angerufen und haben gesagt, ja, wir wissen ja, du bist nicht so ein Freund der Taz, was ich übrigens immer noch nicht bin.
Dafür sind Sie ganz schön lange da.
Aber ja, ich war sogar ein Jahr mal Redakteur, das hat mir noch weniger gefallen. Aber kannst du nicht ein Interview, den und den interviewen in Westdeutschland? Wir haben ja kein Geld. Und manchmal war es dann auch so, dass man ein Interview sich ausgedacht hat, was weiß ich, mit Woody Allen, neuer Film Selig, wo wir so begeistert waren, dass wir dachten, wir haben kein Geld, dahin zu fahren, die Taz jetzt.
Ja.
Und wir denken uns jetzt ein Interview aus, der würde sowieso das immer dasselbe sagen.
Das gäbe heute aber einen Shitstorm. Sie haben so en passant gesagt, ein Jahr war ich Festbestalter, Redakteur, dann bin ich sofort geflüchtet. Was war denn so schlimm daran, Festbestalter, Redakteur zu sein?
Ja, das ist wenig kreativ. Man fordert die Texte an und redigiert die und setzt sich mit den Autoren auseinander und muss sich mit den Setzern auseinandersetzen, die dann keine langen Texte setzen wollen, die dann streng gekürzt werden und so weiter. Ich wollte lieber mir Sachen ausdenken, die die ich dann schreibe, die ich dann recherchiere und schreibe.
Und sagt mit listigem Schmunzeln, ach, so nah bin ich der Taz gar nicht, hat da mit 76 Jahren aber immer noch einen Schreibtisch. Und ich glaube, wenn Sie sind da so ein Unikum, so ein Universalgelehrter, wenn irgendeiner was nicht weiß, sagen die dann, geh mal zu Helmut und frag.
Passiert, ja, aber ich bin da nicht so gut wie einer, der ist leider jetzt gestorben, wie Christian Semmler, der eine ganz wichtige Funktion hatte, nämlich genau die.
Die Bibliothek auf zwei Beinen.
Dass andauernd jemand kam und sagt, Christian, wie war das denn und so weiter. Es sind inzwischen auch so viel Jüngere, die interessieren gar nicht die Vergangenheit.
Sie haben viele Jüngere heute schon Mittelalter auch gefördert dort, also zum Beispiel den Schriftsteller Wladimir Kaminer. Den haben Sie sozusagen entdeckt. Heute ist das ein Freund von Ihnen. Wie haben Sie sich gefunden?
Gleich nach der Wende kamen immer mehr Leute aus dem Ausland nach West-Berlin oder Berlin.
Vor allem aus Osteuropa, ne?
Von überall her.
Von überall?
Aus Afrika, aus Holland und so weiter. Mhm. Mongolei vor allen Dingen, die waren ja ganz stark hier in Berlin. Einige von denen wollten eben Journalist muss lernen und machen, betreiben und ging zur Taz, was richtig war, aber wenn einer auf Englisch schreibt oder ganz langsam erst anfängt, das ist im Tagesgeschäft nichts. Und dann habe ich eben gesagt, ja, dann machen wir das. Mache ich das mit dir.
Und die haben Sie so ein bisschen adoptiert.
Die kamen dann an. Entweder hat mir der eine diktiert, der andere kam mit dem Text an. Der dritte haben wir zusammen recherchiert. Kaminer kam gar nicht an, sondern den habe ich auf einer kleinen Bühne, hat er mit seinem Freund erstmalig so ein paar Texte vorgetragen. Dann habe ich ihn gefragt, sag mal, willst du die nicht, die waren ja deutsch, ne?
Ja.
Willst du die nicht in der Taz abdrucken? Das ist dann auch geschehen, so hat sich das entwickelt.
Er aus der früheren Sowjetunion, Sie als westdeutscher 68er. Was hatten Sie einander zu erzählen?
Also erstmal alles, was Kaminer so aus der Perspektive eines jungen Mannes aus der Sowjetunion, was er so erlebt hat, ob das in der Schule ist oder alles Mögliche, das hat mich interessiert. Und umgekehrt hat ihn natürlich interessiert, was ich jetzt über Medien weiß oder über, was weiß ich, jetzt vielleicht AfD oder so sind wir. Also wir haben uns immer viel zu erzählen. Wir sehen uns nicht so oft. Der ist wahnsinnig fleißig. Der ist jeden Tag unterwegs auf Lesungen.
Der Autor und Kolumnist Helmut Höge ist unser Gast. Er schreibt seit vielen Jahren vor allem über Tiere, aber er hat auch ausführlich über die Glühbirne, über Sibirien oder über die Poller im Straßenverkehr geschrieben. Und Herr Höge, einem Kollegen haben Sie vorab erzählt, Sie hätten sich im Leben vorgenommen, sich mit allem zu beschäftigen, was es überhaupt gibt. Alles, was es überhaupt gibt, das ist wirklich viel, dafür reicht ein Leben nicht. Wie weit sind Sie denn?
Als ich zum ersten Mal an der FU war, arbeitete ich noch im Kinderheim, da habe ich mir kurz überlegt, was würde ich denn studieren? Und dann fiel mir ein, also alles Fächer, die wir in der Schule hatten, die nicht, die waren mir alle ausgetrieben worden, einschließlich Sport. Dann kam im SDS oder über den SDS kam es eben, also den Sozialistischen Deutschen Studentenbund, kam es eben, dass man sich mit allen Ländern befasste, mit der Situation in allen Ländern. Und dann an der Uni, Sie haben Alfred Sohn-Rethel erwähnt, das war dann schon in Bremen, Marxist, der 40 Jahre brauchte für ein kleines Büchlein, Hand- und Kopfarbeit, hieß das. So kam man über den Marxismus zur Psychoanalyse, Frankfurter Schule und das ging immer weiter, aber es ging gar nicht nur um Studieren, sondern ich wollte auch Mauern, Schweißen, Traktor fahren, etc., etc., etc. Also auch die Hand. Mein Vater hat immer gesagt, er hat mich ja unterstützt finanziell, aber nicht, dass du eingebildet wirst und auf die Arbeiter irgendwie herabsiehst, aber die nicht studieren. Und es ist nicht nur, dass ich nicht herabsehen wollte und auch nicht getan habe, sondern ich wollte eben auch mit der Handarbeit was lernen.
Aber sich mit allem beschäftigen, was es überhaupt so gibt. Es ist ja eine Lebenshaltung. Und ich gestehe, für diesen Satz schon habe ich mich auf Sie gefreut. Das ist so schlicht, so wahrhaftig und so vermessen und unerfüllbar in einem. Sich mit allem beschäftigen, was es überhaupt gibt. Wie haben Sie dann Ihre Themen gefunden? Also zum Beispiel die Glühbirne. Wie kam es dazu, dass sich dann Helmut Höge ausführlich, sehr ernsthaft, sehr akribisch mit der Glühbirne beschäftigt hat?
Also einmal nochmal zu diesem, dass man sich für alles interessiert und auch mit vielen beschäftigt. Das hat einen Nachteil. Man lernt nicht, die Dauer auszuhalten. Das ist also etwas, was negativ ist. Und mit der Glühbirne, es gab von Thomas Pynchon den Roman Die Enden der Parabel, erschien da 81 auf Deutsch. Und da ist ein Kapitel, wo es um eine unsterbliche Glühbirne geht. Und wir haben das amüsiert zur Kenntnis genommen und irgendwann dann ein bisschen recherchiert, auch ohne Internet noch, dass dann nur alles allzu wahr war. Also dass es ein Elektrokartell, Weltkartell gibt, das in der Elektrowirtschaft nie Marktwirtschaft war, wie auch bei Kali und anderen Branchen, Kabel zum Beispiel. Und dann haben wir uns da reingehängt, noch mit dem Kulturredakteur der Taz. Also nicht ich alleine. Und dann waren auch noch ein paar andere, die man dann kennengelernt hat, wenn man publiziert, die sich dann melden und sagen, hier, dieses und jenes. Ein Aspekt, den ihr bisher vernachlässigt habt.
Und dann wirft man so einen Stein ins Wasser und freut sich an den Ringen, die sich drumherum auftun. Und das wird dann so langsam endlos. Ich habe mich auch gefragt, dieses sich mit allem beschäftigen, was es überhaupt so gibt. Geht das vielleicht auch ganz philosophisch um die Endlosigkeit von Erkenntnis?
Nein. Ich bin dann hingenommen in den Moment, wo mich was interessiert.
Ja.
Also die Glühbirnenforschung mündete dann nach der Wende, dass ich die Betriebszeitung von NAVA gemacht habe.
Das war ein Glühbirnenfabrikat in der DDR.
Also die DDR-Nachfolger von Osram.
Und so kommt man dann vom Hütchen aufs Stöckchen.
Ja, genau, vom Hölzchen aufs Stöckchen. Das ist ungefähr die Forschungsmethode, die mich leitet.
Ja, und die immer weitermachen und immer weiter versuchen, noch neue und vielleicht auch skurrile Aspekte zu finden. Also die Poller als Verkehrsmittel, das ist ja schon ein seltsamer Forschungsgegenstand, oder?
Ja, das war ein allgemeiner Forschungsgegenstand, aber der drängte sich in West-Berlin auf, weil plötzlich in den 80ern, wie man sagt, alles abgepollert wurde, weil der Parkdruck so stark war und die Polizisten keine Lust mehr hatten, da ewig aufzuschreiben, und deswegen haben sie einen Poller genommen.
Aber nicht jeder schreibt dann ein Essay von mehreren zig Seiten über Poller. Das machen Sie.
Ja, aber es gibt ja Literatur, gibt's ja schon. Also, ja. Aber die Literatur, die ich daraus gemacht habe, das habe ich gar nicht gemacht. Das war eine Bachelorarbeit, der das zusammengetragen hat.
Ach,
ein Freund.
So.
Oder nicht Freund, erst seitdem er das gemacht hat, kenne ich ihn überhaupt.
Dann haben wir das auch geklärt. Herr Höge, eine Frage wollte ich Ihnen unbedingt noch stellen in dem Zusammenhang. Sie haben mal einen Endlosroman veröffentlicht. Der heißt wirklich so: Endlosroman, sich mit allem beschäftigen, was es so gibt. Endlosroman, wie konnte der um Himmels Willen fertig werden?
Das war, dass ich mit einem Freund im Vogelsberg, das ist in Oberhessen, eine Region, kein Berg, alle möglichen Sachen nachgegangen bin. Er war sogar in zwei oder drei Stammtischen oder auf Stammtischen, um möglichst viele Vogelsberg-Geschichten zu sammeln. Und wir haben die in der Transatlantik veröffentlicht manchmal und das Geld geteilt. Und ich habe dann weitergeschrieben, als er schon andere Interessen hatte oder Geld verdienen musste. Und bin im Vogelsberg allen möglichen Sachen nachgegangen und in jedes Dorf hatte eine Dorfchronik, die auch sehr interessant waren, mehr oder weniger. Und so ist das entstanden. Das waren drei Bände. Und der Verlag hat aber entschieden, dass er nach dem ersten Band keinen weiteren. Da gab es dann auch einen Prozess mit einem Fürsten, der sich beleidigt fühlte.
Aber deswegen ist es beim Endlosroman, beim ersten Band geblieben. Dann stimmt es ja wieder. Dann ist der Endlosroman im Grunde nicht fertig.
Ja.
Helmut Höge, Autor und Kolumnist seit vielen Jahren, vor allem bei der Taz, hat erkundet, warum die Zebras Streifen haben oder was es mit der Glühbirne so auf sich hat. Herr Höge, wir haben mit den Tieren begonnen, denen Sie sich seit vielen Jahren vorrangig widmen. Ich möchte zum Schluss nochmal dahin zurück zu den Tieren. Ich habe mich nämlich gefragt, wenn man sich so viele Jahre damit beschäftigt, so einzelne Tierarten zu beschreiben und alles dazu zusammenzutragen, kann es sein, dass Sie wieder wie in Kindertagen bei Tieren gelandet sind, weil Ihnen die Menschen manchmal ein bisschen über sind?
Ja, aber der Beginn dieses Biologiestudiums, wenn man es so nennen will,
was ich
durchaus tun würde, der war um die Jahrtausendwende, als es jeden Tag in den Zeitungen hieß, Neidgen identifiziert, Eifersuchtsgen, Judengen, Schönheitsgen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, also wir haben noch ganz anders Biologie studiert, das war nicht so stumpfsinnig, also Genetik, und haben dann angefangen, uns mit Biologie im 19. Jahrhundert, teilweise sogar 18. Mhm. Zu beschäftigen und so langsam vorzuarbeiten. Mhm. Und im Grunde sind wir da immer noch, oder ich jedenfalls, und mein Kollege, wenn ich ihn so nennen will, der auch. Und die Frage, was dann mit meinem Interesse an sozialen Themen, also nicht Tier betreffen, ist da. Ja, das ist mir hinter dem Rücken dann gekommen. Irgendwann habe ich festgestellt, mich interessieren nur noch Tiere und Pflanzen und diese ganze Politikzeug und die ganze soziale und politische Situation ist auch so, dass ich eigentlich gar nichts damit zu tun habe. Ich finde es alles ganz schrecklich. Oder das ganze Computerzeug und jetzt KI und so. Ich setze mich damit auch auseinander und halte manchmal auch einen Vortrag drüber oder schreibe einen Text. Aber eigentlich will ich mich lieber auf Tiere und Pflanzen konzentrieren und bin dann in eine Anthropause gerutscht. Das heißt also in eine Pause, sich mit menschlichen Problemen zu beschäftigen.
Unser Gast in der Anthropause, dafür hat er uns aber viel von sich erzählt und ein bisschen von allem haben wir erfahren von Helmut Höge. Der Publizist sprach mit uns über die Tiere und anderes mehr. Seine Bücher erscheinen zum Beispiel im Westend Verlag und im Engstler Verlag. Seine Kolumnen bei der Taz, spricht deutlich Ulrike, und er bloggt unter dem Motto »Hier spricht der Aushilfshausmeister«. Besten Dank, Herr Höge. Bleiben Sie gesund und schaffen Sie noch viel bei der Beschäftigung mit allem.
Gut. Vielen Dank, werde ich tun.